Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Die Bilder des Tages zeigen es ganz eindeutig. Ja, die Große Koalition in Berlin, sie arbeitet noch. Einträchtig lieferten sie heute wieder Bilder, eben aus der Bundeshauptstadt. Der Koalitionsausschuss ist seit wenigen Minuten zusammengetreten, zum ersten Mal nach der Sommerpause. Die Themenliste ist lang und das ist kein Wunder, denn es verging ja in den zurückliegenden Wochen kaum ein Tag, an dem man nicht das Gefühl hatte, die beiden Koalitionäre oder die drei Koalitionsparteien arbeiten vor allen Dingen auf ihr Ende hin. Wir werden zu Beginn dieser Sendung nach Berlin schauen, dann das weitere, Afghanistan. Ein entsetzlicher Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft mit vielen, vielen Toten. Hongkong, erneut Hunderttausende demonstrieren. Und in Großbritannien, die Regierung weiß es jetzt schriftlich, bei einem No-Deal-Szenario wird es Engpässe auf der Insel geben. Dann die spannende Frage bei der Artenschutzkonferenz, soll der Handel mit Elfenbein wieder freigegeben werden? Und am Ende dieser Sendung natürlich auch der Blick in die Welt des Sports. Und auf unsere Sendung folgt der Hintergrund, das Thema Musical Business Kultur am Fließband, das Ganze mit einem Fragezeichen versehen. Wir beginnen in Berlin. Der Koalitionsausschuss tagt, die Themenliste ist lang, ich habe es gesagt. Die Einzelheiten zu dem, was man vorher sagen kann, hat Barbara Schmidt-Matern.
Alles hängt in diesen Tagen miteinander zusammen. Die SPD sucht nach einem neuen Führungsduo und zugleich schwingt bei der Kandidatensuche ständig die Frage mit, ob die Sozialdemokraten überhaupt noch in einer Regierung mit der Union bleiben wollen. Dieses politische Bauchgrummeln belastet auch den Koalitionsausschuss heute Abend im Kanzleramt.
Ich muss immer sagen, ich habe leidenschaftlich für diese Koalition gekämpft. Diese Leidenschaft ist ein bisschen verloren gegangen.
Das Unbehagen, das SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hier gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio ausdrückt, ist unter den Genossen inzwischen so verbreitet, dass Alexander Dobrindt nun ein Treueversprechen verlangt. In der Bild am Sonntag fordert der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag die SPD auf, ihre, Zitat, Linksträumereien mit Grünen und Linken zu beenden. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer stellt vorsichtshalber noch einmal klar, dass sie bis 2021 weiter gemeinsam mit der SPD regieren wolle. Niedersachsens sozialdemokratischer Ministerpräsident Stefan Weil versucht unterdessen von Hannover aus, den Koalitionspartner zu beruhigen.
Also meine persönliche Position ist, dass man nicht ohne triftigen Grund eine Regierung verlässt.
So Weil gegenüber dem Deutschlandfunk. Hauptziel des heutigen Abends im Kanzleramt ist es nun, bei den schwierigen Sachthemen voranzukommen. Klima, Außenpolitik, Solidaritätsbeitrag. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will den sogenannten Soli für alle Steuerzahler, auch für Topverdiener, abschaffen. Allerdings erst bis zum Jahre 2026.
Das ist ein Angebot, auch an Olaf Scholz.
Der wiederum lehnt das Konzept der Union ab. Eine Steuersenkung für Millionäre stehe nicht auf der Tagesordnung, erklärte der Finanzminister in der Bild am Sonntag. Ob die Koalitionspartner sich heute Abend doch noch einigen, ist offen, ebenso beim Konflikt um die Grundrente. Laut Koalitionsvertrag soll sie nur ausgezahlt werden, wenn jemand seine Bedürftigkeit auch nachweisen kann. Richtig so, sagt die Union, die SPD widerspricht.
Im Kern muss es darum gehen, dass Leute, die ihr Leben lang fleißig gewesen sind, nicht das Gefühl haben, sie müssten am Ende ihres langen Arbeitslebens jetzt sich nackig machen gegenüber der Sozialverwaltung.
Beide Themen, Soli und Grundrente, spielen auch eine wichtige Rolle bei den anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Doch die Wahlkämpfer dort schütteln in diesen Tagen wieder nur den Kopf über die Schlagzeilen aus Berlin. Die vom Zaun gebrochene CDU-Debatte über ein Ausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen erzürnt die Christdemokraten in Dresden und Potsdam. Unruhig sind sie außerdem über eine Meldung des Spiegel, demnach will Finanzminister Olaf Scholz kein zusätzliches Geld für die Strukturhilfen in den Braunkohleregionen im Zuge des Kohleausstiegs bereitstellen. Das Finanzministerium wollte zu diesen Meldungen zunächst keine Stellung nehmen. Der Kohleausstieg dürfte somit für weitere schwierige Gespräche im Koalitionsausschuss sorgen. Nettere Töne dafür beim heutigen Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Der frisch gebackene Kandidat für den SPD-Vorsitz, Olaf Scholz, wurde von Bürgern mehrfach nach seiner Motivation gefragt.
Denn ich bin jetzt seit meinem 17. Lebensjahr Sozialdemokrat und es geht mir wirklich Ich spüre das tief in meinem Magen, was da gegenwärtig an Umfragewerten zu verzeichnen ist und möchte alles dazu beitragen, dass sich das ändert.
Mit einem erfolgreichen Koalitionsausschuss wollen nun alle drei, CDU, CSU und SPD, in den Umfragen Boden gut machen.
Das war der Bericht von Barbara Schmidt-Matern über turbulente Tage in Berlin. Wir wechseln ins Ausland. Die Meldung, die wichtigste, kommt diesmal aus Afghanistan. Es ist eine entsetzliche Meldung. Mitten in einer Hochzeitsgesellschaft hat sich ein Attentäter in die Luft gesprengt und mindestens 63 Menschen sind ums Leben gekommen. Wut und Entsetzen, Schock und Wut hat das ausgelöst, nicht nur in Afghanistan. Und man fragt sich, wie kann so etwas möglich sein? Bernd Musch-Borowska.
Am Tag nach dem Selbstmordanschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft in Kabul hat die Terrororganisation Islamischer Staat in Afghanistan die Verantwortung übernommen. Trauer und Verzweiflung bei den Angehörigen und Hinterbliebenen. Mindestens 63 Menschen sind ums Leben gekommen und mehr als 180 verletzt worden. Unter den Opfern waren viele Frauen und Kinder. Die ersten wurden heute begraben. Auch Enayatullah Afghanzada hat Mitglieder seiner Familie verloren. Wir waren auf der Hochzeit und sind wieder mal Zeuge eines brutalen Anschlags dieser Barbaren geworden. Da kommt so ein Selbstmordattentäter und sprengt sich inmitten der Hochzeitsgesellschaft in die Luft und bringt den Familien so viel Leid. In den Krankenhäusern der Umgebung wurden die Verletzten versorgt. Der Anschlag ereignete sich im Westen der afghanischen Hauptstadt. Die Gegend ist mehrheitlich von der schiitischen Minderheit der Hazara bewohnt, die in der Vergangenheit schon häufig Ziel von Terroranschlägen des IS waren. Auch die Hochzeitsgesellschaft war offenbar schiitisch. Einer der verletzten Hochzeitsgäste, Mohammed Tofan, lag auf einer Liege im Flur des Wazir Akbar Khan Krankenhauses und sprach mit einem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters. Ich hörte eine Explosion, das war ein gewaltiger Knall. Danach ging das Licht aus, es war schrecklich. Ich habe viele Kinder gesehen, die verletzt waren und viele Tote. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani sprach von einem barbarischen Angriff. Obwohl sich der IS über den Messenger-Dienst Telegram zu dem Anschlag bekannt hat, machte Ghani auch den Taliban schwere Vorwürfe. Solche Anschläge gegen die Zivilbevölkerung, Anschläge auf Hochzeitsgesellschaften, Schulen, Moscheen, Märkte und andere öffentliche Plätze zeigen die Grausamkeit dieser Terrorgruppen, die entschlossen sind, unschuldige Menschen zu töten. Die Taliban sind nicht frei von Schuld, denn sie bieten eine Plattform für Terrorgruppen. Die afghanische Regierung unter Präsident Ghani ist von den Gesprächen über Frieden in Afghanistan ausgeschlossen, weil sie von den Taliban nicht anerkannt wird. Dabei soll schon bald eine Einigung bekannt gegeben werden, möglicherweise auch ein Abzug oder Teilabzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan.
Soweit der Bericht von Bernd Musch-Borowska. Hongkong kommt ebenfalls nicht zur Ruhe. Heute wurde wieder demonstriert und es war ja so eine Art Frage, wie viele Menschen kommen denn? Haben die Demonstranten noch die Unterstützung der Bevölkerung? Wenn man den ersten Angaben trauen kann, genau wissen wir es natürlich nicht und es ist schwer zu schätzen, dann kann man sagen, es sind viele, viele Menschen gekommen. Immerhin, diese Demonstration durfte stattfinden, man hatte allerdings einen eher kleineren Platz zur Verfügung gestellt. Es kamen viele, viele, Benjamin Eisel.
Am Nachmittag versammelten sich zunächst Hunderttausende im und um den Victoria Park im Zentrum Hongkongs. Die Behörden hatten eine Kundgebung in dem Park erlaubt, einen Marsch durch die Stadt aber verboten. Dennoch setzten sich die Massen in Bewegung und zogen in Richtung des Stadtteils Central. Die meisten waren in Schwarz gekleidet, das Erkennungszeichen der Demonstranten. Neben vielen jungen Leuten zogen bis zum späten Abend auch Familien mit Kindern und ältere Leute durch das Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungsregion. Weil es den ganzen Tag in Strömen regnete, hatten die meisten Regenschirme dabei. Nicht einmal der heftige Regen könne die Menschen davon abhalten, in Massen auf die Straße zu gehen, so dieser Anfang 20-Jährige.
Heavy rain cannot stop us.
Viele hielten Transparente in die Luft, immer wieder waren auch USA-Flaggen zu sehen. Und dazu ertönten Sprechchöre: Auf geht's Hongkong und Demokratie jetzt. Die Demonstranten fordern unter anderem, dass die Regierung das umstrittene Auslieferungsgesetz komplett zurückzieht. Bislang ist es nur gestoppt. Außerdem fordern sie freie Wahlen. Und sie wollen, dass das harte Vorgehen der Polizei unabhängig untersucht wird. Die von der Staats- und Parteiführung in Peking gestützte Regierungschefin Carrie Lam lehnt bislang jegliche Zugeständnisse ab. Am späten Abend hatten sich Tausende, vor allem junge Leute, vor dem Hongkonger Parlament und dem Regierungsgebäude im Stadtteil Admiralty versammelt. Die meisten von ihnen vermummt, aus Angst, später auf Bildern oder Videos erkannt werden zu können. Einige Demonstranten hatten Laserpointer dabei und strahlten die Verwaltungsgebäude an. Andere verteilten kostenlos Wasser oder liefen mit Mülltüten rum und sammelten den Dreck ein, den andere Protestierer hinterlassen haben. So wie die 25-jährige Bibi. Ihre Art und Weise, gegen die Regierung zu protestieren.
We noticed that the pollution problem in Hong Kong is very serious. So, and recently we produce a lot of trash. So we try to do some cleaning up work and also recycle what we collect. Yeah, because Hong Kong government have low any policy for recycle properly.
Für viele in der Stadt galt die Demonstration als Test, ob die Protestbewegung noch die Massen mobilisieren kann. Die Organisatoren des Protests, die Civil Human Rights Front, spricht von insgesamt 1,7 Millionen Teilnehmern. Das wäre der zweitgrößte Marsch seit Beginn der Protestbewegung Anfang Juni. Seitdem gab es jedes Wochenende Proteste, die immer wieder auch in Gewalt endeten. Regelmäßig gab es Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei. Diese setzte Tränengas und Gummigeschosse ein.
Die Demonstrationen in Hongkong und kein Ende, das war der Bericht von Benjamin Eisel. Wir schauen nach Großbritannien. Dort ist ein neues Papier bekannt geworden, von einem Cabinet Office verabschiedet. Und in diesem Papier steht eindeutig drin, ja, es wird zu einer schwierigen Versorgungslage in England kommen, wenn man denn ohne Deal aus der Europäischen Union austritt. Eigentlich ist das keine Neuigkeit, aber die Regierung hat es ja immer wieder bestritten. Und auch heute heißt es dann nun, ja, das ist alles nur Panikmache. Ist es nun Panikmache oder mehr? Was steht in dem Bericht? Thomas Spickhofen.
Weniger frische Lebensmittel in den Regalen der Supermärkte, Engpässe bei Medikamenten und beim Benzin, Proteste auf den Straßen. So beschreibt ein interner Regierungsbericht, den die Sunday Times heute veröffentlicht, das Szenario für einen Austritt ohne Abkommen. Zwischen 50% und 85% der Lkw könnten auf die neuen Grenzkontrollen nicht vorbereitet sein, heißt es darin. Das wirke sich auf die Einfuhr zahlreicher Produkte aus. Die Auswahl an frischen Lebensmitteln werde geringer, die Waren selbst würden teurer. Der zügige Import von Medikamenten mit einer nur kurzen Haltbarkeit könnte gestört sein. Benzin dürfte vor allem in London und im Südosten Englands knapp werden. In allen Teilen des Landes müsse mit Protesten gerechnet werden, auch an der neuen harten Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland. Insgesamt sei an den Häfen für 3 Monate mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen und auch danach werde man erst einmal nur 50% bis 70% des heutigen Standes erreichen, heißt es in dem Bericht. Die Öffentlichkeit und die Geschäftswelt seien immer noch weitgehend unvorbereitet auf einen No-Deal-Austritt. Dabei gehe man nicht einmal vom schlimmsten Szenario aus, sondern von einem realistischen. Britischen Medienberichten zufolge will Premierminister Boris Johnson in der kommenden Woche Bundeskanzlerin Merkel in Berlin und den französischen Präsidenten Macron in Paris besuchen, noch vor dem G7-Gipfel in Biarritz am nächsten Wochenende. Dabei wolle er für ein neues Austrittsabkommen werben und beiden erklären, dass das britische Unterhaus einen Austritt ohne Abkommen nicht verhindern kann. Boris Johnson hat einen Austritt zum 31. Oktober versprochen, egal ob bis dahin ein neues Abkommen vorliegt oder nicht. Der 31. Oktober, das ist in 74 Tagen.
Austritt ohne Deal, das war der Bericht von Thomas Spickhofen. In Genf treffen sich seit gestern die Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens. Rund 3000 Vertreter beraten dort über die schwierige Frage, soll man an der einen oder anderen Stelle den Artenschutz lockern und wo soll man ihn denn möglicherweise auch verschärfen? Für Aufregung hat vor allen Dingen ein Antrag einiger südafrikanischer Staaten gesorgt. Die wollen nämlich erreichen, dass Elfenbein wieder gehandelt werden darf. Dietrich Karl Meurer.
Tierschutz funktioniert, erzählt am Rande der Genfer Artenschutzkonferenz voll Begeisterung Patience Gandiva von der Wildtierbehörde des südafrikanischen Landes Simbabwe. Wir haben eine Geschichte, die wir der Welt erzählen müssen. Das Geheimnis der Erhaltung der Elefanten. Patience Gandiva verweist auf den Erfolg der radikalen Schutzmaßnahmen, die dazu geführt haben, dass die Bestände der grauen Dickhäuter in Simbabwe mittlerweile stabil sind. Deshalb könne man es auch wagen, das weltweite strikte Verbot des Handels mit Elfenbein wieder etwas zu lockern.
We need to be allowed.
Der Handel muss uns wieder erlaubt werden, natürlich reguliert.
But in a regulated manner.
Mehrere Länder des südlichen Afrikas haben einen Antrag gestellt, einen nicht kommerziellen Handel mit Elfenbein zu erlauben. Patience Gandiva von der Wildtierbehörde Simbabwes argumentiert, mit dem Ertrag könnten weitere Schutzprogramme für Elefanten finanziert werden. Nun, es ist sehr wichtig, dass die Arten, die wir erhalten wollen, auch für ihre Erhaltungskosten aufkommen. Die Schutzprogramme der meisten Regierungen im südlichen Afrika sind unterfinanziert. Tierschützer sind entsetzt über das Ansinnen, etwa Arnulf Könke, der Leiter des Fachbereichs Artenschutz bei der Natur- und Umweltschutzstiftung World Wildlife Fund for Nature, WWF.
Jedes Jahr werden ungefähr 20.000 Tiere für ihr Elfenbein illegal getötet. Und gegen diese Wildereikrise muss dringend vorgegangen werden. Wir glauben aber, dass diese Anträge aus dem südlichen Afrika, auch wenn wir die Fortschritte der Länder sehr schätzen, was die Bestände angeht, zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir die nicht unterstützen können. Es ist keine Zeit gerade für mehr Elfenbeinhandel auf der Welt.
Auch Deutschland sieht den Antrag aus Afrika kritisch. Jürgen Friedrich vom Bundesumweltministerium, der Leiter der deutschen Verhandlungsdelegation bei der Genfer Artenschutzkonferenz, befürchtet, dass legaler und illegaler Elfenbeinhandel nicht klar voneinander zu trennen sein würden.
Wenn man jetzt die Märkte für Elfenbein zum Beispiel aus dem südlichen Afrika wieder öffnen würde, dann besteht eindeutig aus unserer Sicht die Gefahr der Vermischung von diesen dann legal gehandelten Beständen mit den illegalen Beständen aus der Wilderei, die dann dadurch reingewaschen werden könnten.
Die Generalsekretärin des Washingtoner Artenschutzübereinkommens Yvonne Higuero spricht von einem Dilemma. Sie selbst habe beobachten können, dass zum Beispiel in Simbabwe die Elefantenbestände in einigen Gegenden stark gewachsen sind. Habe man sich bislang auf den illegalen Handel konzentriert, müsse man nun andere Fragen stellen.
How can we benefit?
Wie können wir den Menschen helfen, die Seite an Seite mit dieser Tierwelt leben? Wie können wir sicherstellen, dass die Wildhüter, die auf die Elefanten aufpassen, über die finanziellen Mittel und Ressourcen verfügen, damit sie sich um sie kümmern können und dass diese Lebensraum finden. Die ortsansässige Bevölkerung müsse in der Lage sein, mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der Tierbestände ein gutes Auskommen zu finden. Das klingt fast so, als befürworte sie einen Elfenbeinhandel. Doch Yvonne Higuero betont, sie sei völlig neutral. Die Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzübereinkommens allein würden über die Anträge entscheiden.
Soweit der Bericht von Dietrich Karl Meurer. Das Drama um die Flüchtlinge auf dem Schiff Open Arms im Mittelmeer geht weiter. Eigentlich hatte die spanische Regierung einen Hafen angeboten, aber er ist ziemlich weit entfernt. Inzwischen sind wohl einige Flüchtlinge ins Wasser gesprungen. Das Drama, wie gesagt, geht weiter. Lisa Weiß.
Zum Hafen von Algeciras, den die spanische Regierung als sicheren Hafen angeboten hat, ist es eine Fahrt von mehreren Tagen übers Mittelmeer für die Open Arms. Die Insel Lampedusa ist dagegen in Sichtweite, so nahe liegt das Seenotrettungsschiff vor der Küste. Und die Nerven der Menschen auf der Open Arms, die zum Teil schon über 2 Wochen auf dem Schiff ausharren, die liegen offenbar blank. Einige Migranten haben versucht, die Insel schwimmend zu erreichen, als sie vom Angebot aus Spanien erfuhren. Sie sprangen mit Rettungswesten von Bord des Schiffes, wurden aber von der Besatzung zurückgeholt. Das spanische Fernsehen zeigte Bilder von Menschen an Bord, die Weinkrämpfe erlitten. Andere reagierten wütend. Der Gründer der NGO Proactiva Open Arms fragte auf Twitter: Wollen Sie wirklich, dass wir 950 Meilen nach Algeciras fahren, in den entferntesten Hafen des Mittelmeers mit einer untragbaren Situation an Bord? Ganz anders sieht das alles Italiens Innenminister Matteo Salvini, der sich weigert, die Open Arms in einen italienischen Hafen einfahren zu lassen und das Angebot aus Spanien als persönlichen Erfolg sieht. Die Haltung der NGO sei unglaublich und inakzeptabel, so Salvini auf Twitter, und stellte die rhetorische Frage, ob Proactiva Open Arms etwa Kreuzfahrten organisiere und daher entscheide, wo man an Land gehe.
Soweit der Bericht von Lisa Weiß. Der Ignaz-Bubis-Preis wird an Menschen verliehen, die sich ganz besonders für Verständigung einsetzen. Also etwas tun, was Ignaz Bubis seit seines Lebens versucht hat. Verständigung zwischen Deutschen und Juden und hier lebenden Juden auf jeden Fall, aber eben auch für ein weltoffenes und tolerantes Deutschland. Dafür hat er sich immer eingesetzt. Heute ist der Preisträger der Neue gekürt worden. Cem Özdemir hat diesen Preis bekommen. Vaya Stravinianos hat zugehört.
Cem Özdemir ist sichtlich gerührt, dass ausgerechnet er mit dem Ignaz-Bubis-Preis der Verständigung geehrt wird. Denn der ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde und des Zentralrats der Juden in Deutschland war ein Vorbild für den jungen Deutschtürken, als er sich für eine politische Laufbahn entschieden hat. Vor allem Bubis Rolle nach den Attentaten in Solingen am 29. Mai 1993 hat Özdemir beeindruckt. Damals sind 5 Kinder und Enkel von Mevlüde Genç getötet worden. Die türkische Community war in Aufruhr.
Die Stimmung drohte zu kippen und dann sprach kein Geringerer als Ignaz Bubis. Türken, Kurden, Aleviten, Sunniten, Kemalisten, Religiöse. Auf keinen in den eigenen Reihen konnte man sich einigen. Doch die Worte von Ignaz Bubis sprachen ihnen allen aus dem Herzen.
Auch heute sei es wieder mehr denn je Zeit, Haltung zu bewahren zu einer freiheitlichen Demokratie, wie sie in Deutschland gelebt werde, sagt Özdemir in seiner Dankesrede.
Wir haben es heute auf den Straßen wie in den Parlamenten mit einer Bewegung zu tun, die nicht nur die Zukunft in den dunkelsten Ecken der Vergangenheit sucht, sondern auch nationalistischen Hass schürt, rechtsextremen Straftaten den Boden bereitet und mit ihren rassistischen Parolen unser Land spalten möchte. Und gerade deshalb will ich diesen Feinden der Demokratie nicht die Symbole unseres freiheitlichen Staates überlassen, nach denen sie greifen. Den Feinden unserer Demokratie gehört unsere gemeinsame Fahne, gehört Schwarz-Rot-Gold garantiert nicht.
Über diese Gefahr spricht auch die afrodeutsche Grünen-Abgeordnete aus Schleswig-Holstein, Aminata Touré, in ihrer Laudatio für Cem Özdemir. Seine klare Haltung als Politiker sei wichtig, gerade nach den aktuellen Ereignissen.
Die Erschießung von Walter Lübcke, der Mann, der in Wächtersbach angeschossen wurde, Debatten darüber, ob Kinder in Grundschulen dürfen oder nicht, wenn sie noch nicht Deutsch sprechen, Tönnies rassistische Aussagen über Afrikanerinnen, Angriffe auf den Rabbiner Teichtal in Berlin oder aber auch der Angriff in München. Und ich könnte noch so viele weitere nennen, leider.
Politiker wie Cem Özdemir gäben außerdem all denjenigen Menschen in Deutschland eine Stimme, die einen Migrationshintergrund haben.
Cem, du bist nicht nur wichtig, weil du einen Migrationshintergrund hast, nein, sondern weil du für diese Gruppe relevante Themen ansprichst, Forderungen für sie formulierst, sie politisch durchkämpfst und ebenso einforderst, sich als Teil dieser Gesellschaft zu verstehen.
Bei der Preisverleihung sitzt Ignaz Bubis Witwe in der ersten Reihe neben Oberbürgermeister Feldmann. Sie war maßgeblich daran beteiligt, dass Cem Özdemir heute diesen Preis bekommen hat. Dieses Engagement begründet sie damit,
dass er sich einsetzt für Werte, die allgemein sind. Wie mein Mann. Er hat ja nicht nur die jüdische Belange verteidigt, sondern allgemein. Und das ist seine Generation, das ist die Zukunft.
Der Ignaz-Bubis-Preis wird seit 2001 alle 3 Jahre vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert.
Das war der Bericht von Vaya Stavrianos. Und wie die Witwe von Ignaz Bubis gerade gesagt hat, es geht um Werte, die allgemein verteidigt werden müssen. Genau das will das Bundesinnenministerium jetzt offensichtlich auch ganz besonders tun mit Blick auf Rechte. Da gibt es ein neues Papier. Unsere Kollegen vom WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung haben es gelesen. Arne Hell.
Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt sehen die Notwendigkeit, die Anstrengungen gegen rechts deutlich zu erhöhen. Das habe auch der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke noch einmal deutlich gemacht, heißt es in dem neuen Konzept, das WDR, NDR und SZ einsehen konnten. Gewaltbereite Rechtsextreme sollen in Zukunft genauer beobachtet werden, mit einer Risikobewertung, ähnlich wie bei islamistischen Gefährdern. Außerdem sollen mehr Großverfahren angeschoben werden, um den Verfolgungsdruck auf die rechte Szene zu erhöhen. Und das BKA will zentrale Polizeistelle werden, wenn es um die Verfolgung von Hassverbrechen geht. Auch sollen Hasspostings stärker verfolgt werden. Mehr als 400 zusätzliche Polizisten hält das BKA dafür im Bereich Staatsschutz für notwendig. Die Polizeibehörde stellt auch Forderungen an den Gesetzgeber. Aus BKA-Sicht wäre zum Beispiel ein neues Gesetz sinnvoll, das auch das Erstellen von Feindes- oder Todeslisten unter Strafe stellt.
Das war der Bericht von Arne Hell und wir kommen jetzt zum Sport beim ersten Kollege Bastian Rudde. Bitteschön.
Guten Tag. Nach dem Unentschieden der Bayern und nach dem hohen Sieg von Borussia Dortmund sind heute Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim in die neue Fußball-Bundesliga-Saison gestartet. Ergebnis dieses Spiels 2:1 für Frankfurt. Philipp Hofmeister berichtet.
Ein frühes Tor machte den Unterschied an diesem ersten Spieltag zwischen Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim. Martin Hinteregger traf nach 35 Sekunden, also in der ersten Spielminute, für Eintracht Frankfurt per Aufsetzer im Anschluss an eine kurze Ecke. Es war das Tor des Tages in einer spannenden, in einer physisch harten Partie mit vielen Torchancen, aber mit wenig Effizienz. Hoffenheim mindestens ebenbürtig mit den Frankfurtern. Viele Chancen auf beiden Seiten, aber eben nur dieser eine Treffer von Martin Hinteregger. Toller Start für Eintracht Frankfurt. Hoffenheim verliert zum Start, zum Auftakt des neuen Cheftrainers Alfred Skreuder in Frankfurt.
Und zwar 1:2. Und nach diesem Spiel sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter:
Was die Chancen betrifft, haben wir verdient gewonnen, obwohl vielleicht optisch Hoffenheim mehr Spielanteile hatte. Ich glaube, im ersten Spieltag ist immer sehr, sehr wichtig, dass man gewinnt. Und ich freue mich natürlich heute wieder über diese wichtigen 3 Punkte.
Wichtig wäre ein Sieg auch für Leipzig und Union Berlin. In Berlin läuft gerade das Spiel, 35 Minuten sind rum. Leipzig führt 2:0, Halstenberg und Sabitzer haben getroffen. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat die Überraschungsmannschaft aus Karlsruhe zum ersten Mal in dieser Saison verloren. Am dritten Spieltag gab es ein 1:2 bei Holstein Kiel. Tabea Kunze.
An diesem verregneten Kieler Nachmittag strahlte niemand so sehr wie Holsteins Doppeltorschütze Jae Sung Lee. Sekunden vor der Pause glich der Südkoreaner die Karlsruher Führung aus. Er tat das mit einer tollen Einzelaktion, vollendet mit einem präzisen Schuss ins linke Eck. Nach gut einer Stunde grätschte Lee dann eine Hereingabe willensstark ins Tor zum 2:1. In der hektischen Schlussphase sah der jetzige Kieler und frühere KSC-Spieler Meffert die rote Karte nach einem Foul im Mittelfeld. Doch Holstein überstand auch die letzten Minuten in Unterzahl. André Schubert freute sich danach über seinen ersten Ligasieg als Holstein-Trainer.
Ebenfalls 2:1 endete Dynamo Dresden gegen Heidenheim und im dritten Spiel des Tages hat Greuther Fürth 1:0 gegen Jahn Regensburg gewonnen. Michael Küster berichtet.
Lange Zeit war es im Fürther Rundhof zäh wie ein zu lang gebratenes Steak. Wenig Höhepunkte, viele Fehler, kaum Torchancen. Das änderte sich dann aber in der zweiten Halbzeit, was ausschließlich an der Spielvereinigung lag. Das Kleeblatt nun mutiger, mit deutlich mehr Zug zum Tor und mit teils dicken Chancen durch Leveling, Meierhöfer und Nielsen. Das Tor des Tages erzielte Julian Green per Kopf in der 74. Minute. Der Jahn fand darauf keine Antwort und blieb vor dem Tor weitestgehend harmlos. Auch wenn ein weiterer Fürther Treffer nach Videobeweis wegen Abseits zurückgenommen wurde, so geht der Fürther Sieg gegen den Jahn voll in Ordnung.
Damit nach Dänemark. Dort setzt Brøndby Kopenhagen seit dieser Saison darauf, gewaltbereite Fans mit automatisierter Gesichtserkennung zu identifizieren, als erster großer Club in Europa. Wäre automatisierte Gesichtserkennung auch in der Bundesliga denkbar? Nein, sagt gegenüber dem Deutschlandfunk Peter Schaar, der ehemalige Bundesbeauftragte für Datenschutz.
Die automatisierte Gesichtserkennung ist ein tiefer Eingriff in den Datenschutz. Eine solche biometrische Identifikation ist nach der Datenschutzgrundverordnung nur in Ausnahmefällen zulässig. Und zwar auch nur dann, wenn es dafür eine besondere Rechtsgrundlage gibt. Eine solche Rechtsgrundlage sehe ich im deutschen Recht nicht.
Peter Schaar, mehr zum Thema Gesichtserkennung im Fußball ab 19.10 Uhr in Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk. Gelungene Zwischenstation auf dem Weg zur Weltmeisterschaft für die deutsche Basketballnationalmannschaft der Männer. Mit 3 Siegen in 3 Spielen hat sie den Supercup gewonnen. Heute im letzten Spiel gab es ein 92:84 gegen Polen. Hendrik Lückhoff war dabei.
Die deutsche Mannschaft fand schwer ins Spiel. Das Team wirkte müde und kraftlos nach den beiden bisherigen Spielen beim Supercup gestern und vorgestern. Zur Pause lagen die deutschen Basketballer mit 8 Punkten zurück. Dann fasste sich das Team von Bundestrainer Henrik Rödel aber ein Herz, kämpfte sich mit den verbliebenen Kräften ran, ging im letzten Viertel in Führung und konnte am Ende einen 92:84 Sieg feiern. Vor allem auch dank Dennis Schröder. Der NBA-Star drehte gegen Ende nochmal richtig auf und kam als bester Deutscher auf überragende 33 Punkte. Mit 3 Siegen aus 3 Spielen und dem ersten Platz beim Supercup ist der Härtetest vor der WM geglückt.
Und jetzt einmal tief durchatmen, denn gerade ist die 2. Runde im DFB-Pokal ausgelost worden. 16 Partien, hier sind sie. Kaiserslautern gegen Nürnberg, Verl gegen Holstein Kiel, Duisburg gegen Hoffenheim, Saarbrücken gegen Köln, Darmstadt gegen Karlsruhe, Leverkusen gegen Paderborn, Freiburg gegen Union Berlin, Düsseldorf gegen Erzgebirge Aue, Bochum gegen Titelverteidiger Bayern München, Arminia Bielefeld gegen Schalke, Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach, Hertha BSC gegen Dynamo Dresden, Wolfsburg gegen RB Leipzig, wichtig. Werder Bremen gegen Heidenheim, der Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart und der FC St. Pauli trifft in der zweiten DFB-Pokalrunde auf Eintracht Frankfurt. Die Spiele sind am 29. und 30. Oktober. Und jetzt nochmal ganz aktuell der Blick in die erste Fußball-Bundesliga. Erster Spieltag, Sonntagnachmittag, Spiel Union Berlin gegen RB Leipzig, gleich 40 Minuten gespielt. RB Leipzig führt weiter mit 2:0 bei Union Berlin.
Das war Bastian Rudde, der kommt gleich wieder. Dann haben wir auch das Endergebnis auf jeden Fall. Das waren hier unsere Informationen am Abend. Mir bleibt noch, mich von Ihnen zu verabschieden und natürlich für Ihr Interesse zu bedanken. Um 23.05 Uhr bringt der Kollege Peter Sawicki nochmal auf den letzten Stand. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Bis demnächst und tschüss.